Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Das erste Mal dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr nicht brav wart oder ob ich nicht brav war. Hast du die Einleitung gemacht, da bin ich ein bisschen erschrocken. Er sagt, wir sollen uns freuen, teilhaftig zu sein der Leiden Christi. Ob ich das richtig etwa? Ich habe gedacht, hoffentlich meint er nicht die Predigt jetzt. Ja, okay. Ich möchte heute mit euch über die Frau am Jakobsbrunnen reden. Ihr alle kennt ja die Geschichte aus Johannes 4. Jesus und seine Jünger reisten durch Samarien und Jesus traf dort die Frau am Jakobsbrunnen, Also auf eine Samariterin, die er um Wasser bat. Und so kamen die beiden dann in ein recht intensives Gespräch. Ich lese immer die Verse dann, wenn ich darüber sprich, weil das sind viele. Ich nehme aber nicht alle. Nochmal zu den Samaritern, da habe ich erst jetzt in der Vorbereitung die letzten Tage begriffen, was das eigentlich sind. Ja, ihr wisst ja, normal reisten die Juden nicht durch Samarien. Die nahmen lieber einen Umweg auf sich, meist über den Jordan und dann am Jordan entlang auf der anderen Seite um Samarien herum. Die Samariter, die galten als unrein, religiös, nicht gewünscht. Es dürfte sie eigentlich ja gar nicht geben nach Gottes Geboten. Wenn wir uns mal mit der Geschichte beschäftigen, die war für mich interessant. Als die Assyrer 720 vor Christus das Nordreich, die 10 Stämme, erobert hatten, da haben sie die Bevölkerung ja weggeführt. Die kamen dann auch nicht mehr zurück, das sind heute die verlorenen 10 Stämme. Dafür haben sie dann andere Völker ihres Reiches in das Gebiet übersiedelt, angesiedelt. Und diese haben sich dann mit dem Rest, mit den zurückgebliebenen Israelis vermischt, verheiratet. Ihre Kinder wahrscheinlich dann erst waren die Samariter. Ein bisschen jüdischer Glaube blieb schon noch da. Ja, also die Tora, die 5 Bücher Mose, die haben sie beachtet. Den Tempel in Jerusalem, den lehnten sie ab. Ich denke eher, dass der Tempel diese ablehnte. Und sie bauten sich dann einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. 590 vor Christus, 130 Jahre später, wurde dann auch das Südreich erobert, also Juda und Benjamin, und weggeführt. Allerdings jetzt nicht von den Assyrern, sondern das war das Babylonische Reich, das war die babylonische 70-jährige Gefangenschaft. Nach etwa 70 Jahren durften die Gefangenen zwischen 538 bis 458 vor Christus in 3 Etappen wieder zurückkehren. Ihr kennt sicher die Geschichte von Nehemia, denn die Stadtmauer wieder aufbaute. Allerdings weht jetzt ein anderer Mensch, anderer Wind. Esra war auch noch da und man hat wieder das Gesetz gehalten und die Tora wieder rausgegraben. Und die jüdischen Männer mussten sich von ihren fremdländischen Frauen trennen, wenn sie Juden bleiben wollten. Esra 10 kann man das nachlesen. Also sie mussten ihre Frauen und ihre Kinder wegschicken. Vielleicht nicht ganz so einfach. Und so ist dann die Ächtung auch, die Verachtung der Samariter entstanden, weil sie es einfach nicht geben dürfte eigentlich, weil sie in Gottes Augen nicht willkommen waren. Heute weiß man noch etwa von 800 Samaritern in Israel. Das ist interessant. Ja, also nach 2700 Jahren etwa kann man heute noch 800 Samariter nachweisen. Und jetzt lesen wir von Jesus, er musste durch Samarien reisen, weil er nicht. Eigentlich musste er doch nicht, oder? Der konnte doch genauso gut außen rumlaufen wie die anderen auch. Aber er musste durch Samarien reisen, musste. Punkt 1, Jesus geht dahin, wo eigentlich keiner hingeht. Wahrscheinlich verspürt Jesus einen Auftrag. Irgendetwas musste dies, irgendwoher musste der innere Druck ja kommen. Er musste. Ich habe mich gefragt, ob wir selber das auch manchmal so erkennen und fühlen, dass wir etwas müssen. Also, dass wir in irgendeiner Weise den Willen Gottes oder den Wunsch Gottes verspüren, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht tun möchten. dass wir zum Beispiel mit den Menschen reden, zu denen normalerweise kaum einer von uns hingeht, schon gar nicht sich mit ihnen unterhält. Fahrendes Volk zum Beispiel, die man früher Zigeuner genannt hat, aber die gibt es ja fast keine mehr. Die Bettler am Straßenrand zum Beispiel, von denen gibt es noch genug. Mission im Rotlichtviertel haben wir zum Glück auch keins. Vielleicht aber auch nur ein tröstendes oder sehr sorgerliches Wort zu einem Bekannten. Jesus und seine Jünger wandern jedenfalls durch Samaria. Zur Mittagszeit erreichten sie den Jakobsbrunnen, der liegt in Sichem, das heutige Nablus, im Westjordanland. Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, nach unserer Rechnung 12 Uhr Mittag. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu der Frau, gib mir zu trinken. Wieder hält sich Jesus ja nicht an die kulturelle, an die gesellschaftliche Ordnung. Er spricht mit der Samariterin, so wie er auch mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit den Huren gesprochen hat. Wieder tat Jesus, was anständige Juden nicht taten. Also, Jesus geht dahin, wo man nicht hingeht, und er spricht mit den Menschen, mit denen man eigentlich nicht spricht. Wer von uns macht das auch so? Also ich selber kann eigentlich ohne weiteres mit fremden Leuten sprechen und sie anreden. Und einen flotten Spruch habe ich auch meistens auf Lager. Ich kann auch ohne weiteres in der Form des Gesprächs mit denen kommen. Aber das sind dann doch eher die Leute, die so sind, wie wir sind. Ja? Also die so aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Gut bürgerlich. Und ich gehe aber auch nicht dahin, wo man nicht hingeht. Bin auch ein bisschen feige, gell? Das gebe ich zu. Mit meiner paar Kilo Gewicht, da muss ich aufpassen. Andererseits habe ich natürlich auch des Öfteren schon ein starkes Drängen gefühlt, erlebt, dass ich etwas tun sollte oder sagen sollte, was ich eigentlich nicht unbedingt wollte. Dass mein Gewissen, mein Herz, der Geist Gottes, was immer, mich gedrängt hat. Bin mir sicher, dass euch das auch schon so ging. Zwischenzeitlich habe ich auch gelernt, das möglichst auch zu tun, was mir Gott auf diese Weise aufs Herz legt. Möglichst. Weil ich mir hinterher sonst ewig lang Vorwürfe mache und mit einer Belastung rumlaufen muss. Ich habe auch schon manchmal einen Termin gemacht oder mich mit jemandem ein zweites Mal getroffen, um das nachzuholen, was ich beim ersten Mal versäumt habe. Gottes Kinder sind ja die, welche der Geist Gottes treibt. Und wenn ihr gerade so ein Drängen des Geistes in euch verspürt, könnt ihr sein. Das tut's doch einfach. Tut doch einfach das, wozu ihr euch getrieben fühlt. Das sind Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten, die bringen uns ja näher zu Gott. Weil wir lernen so, auf ihn zu hören. Weil wir lernen so, mit ihm zu leben. Und wenn es die ersten Male vielleicht schwerfällt und nicht so klappt, machen wir es halt das nächste Mal ein bisschen besser. Und diese eigentliche Situation am Brunnen, das ganz normale Gespräch mit der Frau, das wird zur Evangelisation, fast schon zur Bibelstunde. Aus meinem normalen Gespräch hat sich ein intensives Gespräch über den Glauben entwickelt. Wir denken heute bei Mission an Missionare, an Profis, an groß aufgezogene Veranstaltungen, zu denen wir einladen, in unsere Gemeindehäuser, in unsere Kirche, mit Werbung, mit Zeitungsartikeln, mit Tee, mit Snacks, Plakate. Ja, wir denken an Zelteinsätze, Missionsstationen, natürlich, man darf nicht klein denken, mit Krankenstationen, mit Essen, mit Kleidung und so weiter. Und dann laden wir ein, ja, und sagen, kommt her, kommt zu uns. Was hat Jesus gesagt? Geht hin. Ja, merkt ein kleiner Unterschied. Geht hin. In Balingen gibt es In Balingen gibt es eine schwarze junge Frau von der Elfenbeinküste, die sind richtig, richtig schwarz. Die stellte sich vor der Gemeinde hin, ohne Rücksprache mit Gemeindeleitung, ohne Rücksprache mit irgendjemand, und die sagte ganz einfach: Balingen braucht Jesus. Wir müssen missionieren. Wir machen jetzt eine Mission, wir machen jetzt eine Evangelisation. Ich brauche 10 oder 12 oder 14 Leute. Die Hälfte bleibt im Gemeindehaus zum Beten, die andere Hälfte geht durch die Stadt und wir reden mit den Menschen und sprechen sie auf Jesus an. Ich habe gedacht, es wird ja nie im Leben was. Evangelisation einfach so. Balingen braucht Jesus, das stimmt ja schon, Waldstätten auch. Nun, sie hat dann ihre 10 oder 12 Leute gefunden und sie sind losgezogen, die Woche vor Ostern, glaube ich. Und sie kamen eigentlich relativ begeistert zurück. Anfänglich mussten sie die richtige Tageszeit noch ein bisschen rausfinden, mussten ein bisschen üben, mit den Leuten klarzukommen, sie anzusprechen. Und seitdem machen die das. Vor Weihnachten, da gehen sie ins Jakobushaus in Endingen, bringen den Obdachlosen dort warme, gestrickte Socken, Handschuhe, Unterwäsche und so weiter. Sie machen eine kleine Weihnachtsfeier von etwa 2 Stunden, setzen sich mit an die Tische, erzählen bei Kaffee und Kuchen von Jesus. Und man muss nicht immer von Jesus reden, man kann auch so ein liebevolles, ein sympathisches Gespräch führen, das hängen bleibt. Sie gehen dahin, wo andere nicht hingehen und reden mit denen wir nicht reden. So rein theoretisch, was hindert euch? Was hindert uns? Können wir doch auch, oder? Wir können auch mit den Leuten schwätzen, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie wir. Und wenn mit denen nicht, dann bleiben ja genug andere übrig, die so sind wie wir. Das ist doch heute eigentlich schon ein Bedürfnis von unserer Mitmenschen in dieser Zeit, die Unsicherheit hat, die mit Angst arbeitet vor dem Krieg, mit Angst arbeitet vor Inflation, vor Geldentwertung, mit Krankheiten. Das sind so viele Anknüpfungspunkte, um sagen zu können, um Zeugnis geben zu können. Wir können doch auch von dem erzählen, der uns hilft, die Sorge zu tragen. Und wir können auch von dem erzählen und sagen, Leute, diese Welt geht nicht unter, da braucht ihr keine Angst haben. Auch wenn es mal wieder so durchs Tal geht. Auch wenn im Moment das Böse zu siegen scheint. Aber diese Welt geht nicht unter. Christus wird der Sieger sein, ist der Sieger. Er starb auf Golgatha für meine, für deine, für eure Schuld und für die Schuld der Welt. Können wir doch sagen. Brauchen wir doch keinen Gemeindesaal dazu, oder? Und wenn unser Gegenüber nicht einsteigen will drauf, dann schwätzt man halt vom Wetter, das ist jetzt so schlimm, oder von den Kindern. Oder? Einfach nett sein, sympathisch. Vers 9. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist, und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Die Frau erkennt Jesus als Juden und sie wundert sich. Erstens natürlich spricht man damals nicht so einfach eine fremde Frau an und dann als Judin eine Samariterin sowieso nicht. Und dann wird die ganze Sache dieser Frau etwas zu hoch. Mal gucken, ob wir besser mitkommen. Vers 10. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Denn wer von diesem Wasser trinken wird, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben gilt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Punkt 2, lebendiges Wasser. Nun, wen wundert's? Die Frau möchte jetzt natürlich von dem lebendigen Wasser haben. Zumindest müsste dann immer ein Brunnen kommen, gell? Ja. Also die hat das schon pragmatisch gesehen. Wer von uns möchte dieses Wasser nicht auch haben? Eine Quelle des lebendigen Wassers in uns, die nicht versiegt, die sogar in das ewige Leben gilt. Nun, Jesus gibt der Samariter dieses Wasser jetzt nicht. Er weicht ganz elegant aus. Der wechselt nämlich das Thema. Aber wenn wir jetzt, wir, also wir frommen, süddeutschen Pietisten, ja, so traditionell gestanden, wenn wir jetzt Jesus bitten würden um dieses Wasser, würden wir es kriegen? Habt ihr schon mal probiert? Geht doch mal auf den Versuch an. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass auch bei uns Jesus dann das Thema wechseln würde. Vers 16. Denn Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann, komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Hast du recht gesagt. Jesus weist diese Frau auf ihren Lebensstil hin. Denn auch die Frau weiß, dass ihre Männergeschichten nicht so sonderlich gottgefällig sind. Damals schon gar nicht und heute auch noch nicht wirklich. Es ist halt nun mal unser Lebensstil, an dem die Echtheit und die Tiefe unseres Glaubens sichtbar wird. An unseren Früchten werden wir erkannt, nicht an unseren Worten, auch von Gott. Lebe ich im Glaubensgehorsam, im Gehorsam vor Gott? Trachte ich nach dem, was droben ist? Klassischerweise predigt man hier jetzt, was wir alles tun müssen, wie wir uns verhalten müssen, um an das lebendige Wasser zu kommen. Und dann klagen wir uns an und weinen an uns runter. Tue ich genug? Bete ich genug? Lese ich genug in der Bibel? Bin ich fromm genug? Ja, trachte ich nach dem, was droben ist oder was immer? So funktioniert es natürlich nicht. Eigentlich meine ich, bin ich nur mit Christus gekreuzigt, weiß ich nur um mein ewiges Leben, weiß aber nichts von meiner Mitauferstehung zum neuen Leben, das jetzt Gott gehört, nach Römer 6. Unsere Erlösung, deren sind wir uns bewusst, denke ich, bin mir fast sicher. Die hat damit auch nichts zu tun. An unserer Bekehrung haben wir auch kaum eine Ahnung von dem, was die Schrift so alles sagt. Unsere Erlösung haben wir durch Christus, die haben wir in Christus. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, die Milchspeise. Und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Das gehört da auch dazu. Schließlich sind wir ja auch auserwählt vor Grundlegung der Welt, versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Das ist schon ein bisschen mehr als jetzt Milchspeise. Aber das alles ist erst der Anfang unseres neuen Lebens im Glauben in Christus. Jetzt geht es weiter, oder eigentlich beginnt es jetzt ja erst richtig. Erst vier Kapitel später, in Johannes 7, redet Jesus wieder von dem lebendigen Wasser, das er hat und geben kann. Die Samariterin, die ist in Johannes 7 schon lange nicht mehr dabei. Das lebendige Wasser, das ist für seine Jünger, aber nicht nur für die 12 Apostel. Lebendiges Wasser ist für seine Jünger, für seine Nachfolger, für die, die an ihn glauben, heute und bis er wiederkommt. Johannes 7 lesen wir in 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glauben, das tun wir ja. Glauben wir, wie die Schrift sagt? Vorher hat einer gesagt, ich würde gern provozieren. Ich denke, wir glauben so etwa die Hälfte dessen, was die Schrift sagt zu dem Thema. Wobei ich jetzt das Neue Testament auch zur Schrift zähle. Das gab es bei Jesus ja noch nicht. Was unsere Erlösung betrifft, das glauben wir. Unseren Glaubensanfang, das, was wir erlebt haben, noch erleben, noch empfinden, das glauben wir. Da sind wir auch da betroffen. Unsere Umkehr, sprich Buße, unsere Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus, dann die Vergebung, die wir spüren, die wir bekommen, wenn uns der Stein unserer Sünde vom Herzen fällt, unsere Wiedergeburt, wenn wir frei und leicht wieder durchatmen können, die Gegenwart Gottes verspüren, das sind die Dinge, die glauben wir, das ist auch gut und wichtig. Dann gibt es halt auch noch ein paar Dinge, die ein neugeborenes Gotteskind noch gar nicht wissen kann. Dinge, die zum Glaubenswachstum gehören. Wahrheiten, die den für uns nicht sichtbaren, den uns nicht bewusst erlebbaren Teil unseres neuen Lebens betreffen. Wissen wir solche? Ich zähle nachher ein paar auf. Wir wissen sie, aber dann könnt ihr euch fragen, ob ihr sie glaubt. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Ich denke, dass unser Weg zum lebendigen Wasser so ein paar Stationen beinhaltet. Bis zum Glauben, wie die Schrift sagt. Gucken wir mal, was die Schrift sagt. Wir sind mitgekreuzigt und mit auferstanden wie Christus. Können wir das irgendwo fassen oder glauben? Können wir uns das vorstellen? Jetzt nehmen wir mal an, das würde stimmen, ja. Wenn wir mit auferstanden sind, dann sind wir doch logischerweise versetzt in das Reich des Sohnes. Ja, mit auferstanden ist Römer 6, versetzt in das Reich des Sohnes ist Epheser 2. Und wenn wir versetzt sind in das Reich des Sohnes, dann ist unsere Heimat ja im Himmel. Deswegen sind wir Fremdlinge auf der Erde, steht in Hebräer 11. Und weil unsere Heimat im Himmel ist, sind wir auch automatisch Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, steht in Epheser 2. Glauben wir das? Ist das Wirklichkeit für uns? Eigentlich findet unser Leben ja an zwei verschiedenen Orten statt. Unsere Bürgerschaft und unsere Heimat ist im Himmel. Und hier auf dieser Welt unseres Lebens als Fremdlinge könnte ja geprägt sein und immer stärker geprägt werden von unserer Heimat im Himmel. Denn auch hier unten, auch in diesem Leben, sind wir eins mit Christus, Johannes 17, sind wir Glieder an seinem Leib, Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 12 und so weiter. Auch solche für uns unvorstellbaren Bibelstellen sind doch Realität, sind Wirklichkeit. Das heißt, wir leben nicht nur ein frommes Leben im Schauen, wir leben nicht nur das, was wir sehen und erleben hier in dieser Welt. Eigentlich leben wir ein Leben im Glauben. Nicht das, was wir sehen, ist unser Leben, macht unser Leben aus, sondern das, was wir glauben. 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben an die Wahrheit unserer himmlischen Realität. Und wenn diese theoretische Kenntnis, dieses theoretische Wissen dann tatsächlich langsam zu unserer inneren, zu unserer festen Überzeugung wird, dann verändert sich nicht nur unser Glaube, dann verändert sich unser Leben. Ein Leben im Glauben ist das Leben in einer für uns unsichtbaren himmlischen Realität, die sich allerdings in unserem Denken und Handeln und unserer Beziehung spiegelt. Das Leben im Glauben beschreibt unsere Identität in Christus. Unsere Identität in Christus mit all den genannten Dingen ist meines Erachtens Glauben, wie die Schrift sagt. Denn, ihr habt es ja gehört, alle diese Dinge stehen tatsächlich in der Schrift. Nun, was dann das Wasser des Lebens genau ist, das sagt Jesus ja nicht der Samariterin, das sagt er seinen Jüngern, später, am Ende des Laubhüttenfestes. Er sagt, das Wasser, das ich ihm gebe, ist das Wasser des Lebens, ist nach Johannes 7, 38 und 39 sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Aber der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das sagte er vor 2000 Jahren, ja. Ich meine, zwischenzeitlich ist Jesus ja verherrlicht. Das heißt, gekreuzigt, auferstanden, aufgefahren in den Himmel und dort sitzt er zu Rechten Gottes. Und der verheißene Geist, der kam ja dann Pfingsten auf seine Jünger und Nachfolger. Und auch jeder gläubige Christ, auch wir erleben ja die Wirkung des Geistes zunächst mal an unserer Wiedergeburt. Hier, das ist die lebendige Wasserquelle, die Quelle des Geistes, ist diese Quelle von Jesus zu uns übergelaufen. Und wir sind heute und bis an unser Lebensende Nutznießer dieses lebendigen Wassers, das von Jesus ausgeht. Aber wenn wir Nutznießer sind, sind wir ja noch nicht die Quelle. Eine Quelle, das ist ja ein Ort, an dem unaufhörlich Wasser fließt und keiner weiß letzten Endes, wo es herkommt. Bei dem Wasser des Lebens, da wissen wir allerdings, wo es herkommt. Denn Jesus sagt es ja, der Samariter. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe. Es ist Jesus, der diese Quelle in uns speist, zumindest speisen möchte. Es ist sein Geist, der stets in einer Menge in uns einströmt, dass wir dann tatsächlich wie eine Quelle sind für andere. Es ist sein Geist, den er uns gibt, der uns in Zucht nimmt, der uns in alle Weisheit leitet, von dem er uns ein überfließendes Maß zuteilt. und von dem er sagt, wird in ihm, also in uns, eine Quelle des Wassers bzw. des Geistes werden. Ja, das bedeutet doch, der Geist Gottes erfüllt uns, beziehungsweise die, die glauben, wie die Schrift sagt. Er erfüllt uns in einer solch überströmenden Weise, dass wir selbst zu einer Quelle dieses Wassers des Geistes werden. Denn eigentlich ist es ja ganz einfach. Denn Jesus, der die Quelle dieses lebendigen Wassers ist, er ist ja selbst in uns. Er hat ja selbst Wohnung in uns genommen. Und der Heilige Geist und Jesus, der die Quelle ist, somit in uns, fließt aus uns heraus. Das heißt, wir geben somit das Wasser des Lebens ja eigentlich automatisch weiter, ohne es groß zu merken. Es fließt halt aus uns raus. Es ist halt da. Ich muss mich nicht anstrengen. Ich muss nicht alle pietistisch-traditionellen Regeln halten, um zu dem lebendigen Wasser zu kommen. Christus ist in mir. Es kommt halt aus mir raus. Logisch, diese Quelle hat eine ewige Dimension. Schließlich ist Gott ewig. Es geht ja auch hier nicht um das Leben hier, sondern es geht um das Leben, ewige Leben bei und mit Gott. Und dieses ewige Leben hat ja hier schon begonnen für uns. Wir sterben halt noch, wir sterben nicht, wir ziehen halt um. Und du und ich, wir als ganz normale Christen, wir haben diese Quelle des Geistes da doch schon in uns. Den Christus in uns, den haben wir doch schon. Was Christus in uns vielleicht fehlt, das ist der Raum in unserem Leben, in dem er sich entfalten darf. Da haben wir sicher einen gewissen Einfluss drauf. So, jetzt habe ich euch wohl ein Bild vor Augen gemalt, das sich vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich anhört zum einen, aber andererseits ja biblisch klar bezeugt ist. Ja, also ihr kommt da nicht drum rum. Ich frage mich natürlich für mich selbst auch, wie das gehen könnte, dass ich diesem Bild immer mehr entspreche. Dass ich glauben lerne, wie die Schrift sagt, dass ich umgestaltet werde in das Bild Jesu, dass ich dann lebendiges Wasser habe, bis es überläuft. Ganz zu Beginn, denk mal zurück, ganz zu Beginn unseres Glaubens, da haben einige von uns oder die meisten sicher übergesprudelt. Da war uns das Herz voll und der Mund ging über. Da haben wir von unserem neuen Leben mit Jesus erzählt, von unserer Erfahrung der Wiedergeburt, von unserer Bekehrung erzählt. Da haben wir unseren Glauben bezeugt und da haben wir Freude ausgestrahlt. Und dann kommt der fromme Alltag. Und dann wachsen wir hinein in die vorhandenen, frommen, alten Traditionen. Und dann wachsen wir hinein in die frommen Umlaufbahnen, in die frommen Erwartungshaltungen und in die frommen Zwänge. Und diese sind ja wieder von Kirche zu Kirche unterschiedlich und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Und Christus ist dabei immer weiter in den Hintergrund geraten. Man kann auch einen christlichen Lebensstil pflegen, ohne Christus zu haben. Und unsere traditionelle Frömmigkeit, die hat uns immer stärker in den Griff bekommen und der Geist Gottes immer weniger. Denkt mal darüber nach, ob es vielleicht bei euch auch schon so ein bisschen ist. Bei der Samariterin, da ging es gerade umgekehrt. Denn die Erkenntnis der Samariterin, die ist ja auch einer Entwicklung gefolgt. Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann springen wir auf 25, spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, aber der Christus heißt, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Erst hat die Samariterin in Vers 9 Jesus als Juden erkannt. Dann hat sie ihn in Vers 19 als Propheten erkannt. Und in Vers 26 hat Jesus sich ihr offenbart, als der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes. Ich bin's, sagt er. Die Samariterin hat also zunehmend mehr von Jesus erkannt, nicht weniger. Paulus schreibt, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist Gottes erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und der Geist wiederum, der uns die Tiefen der Gottheit offenbaren möchte, ist ja wiederum das Wasser des Lebens, das Christus uns gibt. Was und wie sich Gott mir oder dir offenbart. Das kann man nicht verallgemeinern. Er offenbart mir was anderes als euch und euch was anderes als mir. Er gibt jedem stückchenweise da mehr Erkenntnis, da wo es Not tut, da wo es braucht. Aber Gott offenbart sie im Herzen, nicht im Kopf. Ja, das darf man nicht verwechseln. Offenbarungen sind geistliche Dinge, die wir schwer in Worte fassen können oder verstehen können. Ich denke, Offenbarungen Gottes beziehen sich eigentlich immer auf das Wesen Gottes, beziehen sich fast immer auf den himmlischen Teil unseres Glaubens. Gott muss mir ja nicht offenbaren, wie ich mich als anständiger Mensch und Christ verhalten sollte. Das lese ich, kann ich in seinem Wort lesen, das allerdings ebenfalls offenbart ist. Dinge, die Gott mir offenbaren muss, das sind Dinge, die ich mit dem Kopf nicht erfassen kann. Zum Beispiel zu glauben, wie die Schrift sagt. Um zu glauben und als Realität zu begreifen, zu erfassen, welche tolle Stellung ich heute schon im Himmel habe, dazu braucht es das Herz. Dazu braucht es die erleuchteten Augen des Herzens, Epheser 1. Und dann lernen wir so nach und nach aus unserem himmlischen Hintergrund heraus in dieser Welt zu leben. Als Fremdlinge, oft unverstanden, oft ausgelacht, oft als Spinner bezeichnet, oft bemitleidet, was auch immer. Verfolgt sind wir noch nicht. Und wisst ihr, Gott wird uns ja auch nicht auf einen Schlag die ganzen Wahrheiten offenbaren. Da wären wir recht überfordert. Aber so eins kommt zum anderen und mit der Zeit wird der Strom des lebendigen Wassers in uns und aus uns heraus etwas stärker. Und unser Glaube wird etwas stabiler. Und auch unser Leben aus dem Himmel heraus wird etwas ausgeprägter. Und unsere Ausstrahlung als Kinder Gottes, als Licht dieser Welt, wird immer deutlicher. Von der Samariterin jedenfalls lesen wir 28. Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Punkt 3, der ist kürzer. Ein einfaches Zeugnis verändert ein ganzes Dorf. Jetzt lesen wir, wie dieses lebendige Wasser weiterfließt, weiter wirkt. Die Frau geht in das Dorf, sie lädt ihre Dorfbewohner ein, mitzukommen, um zu sehen, ob dieser Jesus nicht der Christus ist. Die Leute sollen selbst sehen, ob der Mann am Brunnen nicht der Christus war. Wisst ihr, mit unseren Argumenten, da können wir überhaupt niemanden überzeugen. Weil der hat dann immer ein Gegenargument oder eine Ausrede. Aber ein einfaches, ein persönliches Zeugnis, das ist einprägsamer. Und das kann uns auch niemand wegdiskutieren. Ja, das, was ich erlebt habe, kann mir niemand wegnehmen. Und dann sage ich, versuch's doch mal. Wirst schon selber erfahren, dass es stimmt. Kommt und seht, sagt die Samariterin. Dazu müssen wir uns ein bisschen öffnen und dann werden wir ein bisschen verletzbar. Ja, das müssen wir in Kauf nehmen. Dass man dann plötzlich heißt, du spinnst ja. Ich spinne gerne in dem Fall. Und wir müssen ja auch nicht gleich ein ganzes Dorf zu Jesus bringen. Aber hier ein Gespräch, dort ein Gespräch, etwas Zeit nehmen, Zeit haben für andere. Wisst ihr, jedes Glaubenszeugnis von uns, wenn es aus unserem Herzen kommt und nicht aus dem Kopf, ist ein Stück lebendiges Wasser. Denn wir bezeugen Jesus. Jedes Gespräch, jede Seelsorge, in der Jesus der Mittelpunkt ist, ist für den anderen lebendiges Wasser. Und jetzt sind wir ja fast alle noch hier in der Umgebung in die Schule gegangen. Ja. Und in der Schule haben wir hier noch gelernt, zumindest ganz früher, Brigach und Breg, wie geht's weiter? Bringt die Donau zu Weg. Ja. Zwei kleine Rinnsale werden zum zweitgrößten Fluss Europas. Zwei kleine Rinnsale in Donau-Eschingen, könnt ihr sie angucken, fließen zusammen und werden zum zweitgrößten Fluss Europas mit knapp 3000 Kilometer Länge. Vielleicht können unsere zwei kleinen Rinnsale an lebendigem Wasser auch zu einem Fluss werden, oder? Brigach und Breg ist unterwegs sogar mal versickert oder in Donau, ja? Aber sie kamen wieder raus. Also wenn euer Glaube mal ein bisschen versickert, habt keine Angst drum, Jesus kommt wieder. Wenn wir das Ganze nochmals zusammenfassen, dann stellen wir fest, dass keine Wunder von uns verlangt wird. Ja, dass eigentlich gar nichts von uns verlangt wird. Es geht hier doch überhaupt gar nicht darum, was wir tun. Ich finde, es geht eher darum, was wir nicht tun. Dass wir nämlich nicht Christus im Weg rumstehen, dass er aus uns herauswirken kann, Kraft seines Geistes. Zum Schluss nochmal die Punkte. Jesus geht dahin, wo keiner hingeht und spricht mit den Menschen, mit denen man nicht spricht. Jesus erkennt Gottes Führung in seinem Leben. Ich denke, wir erkennen mehr, als wir leben. Ja? Wenn wir das, was wir erkennen, auch beginnt wirklich alles zu leben, dann wird es bei uns sich manches auch verbessern und ändern. Punkt 2, glauben, wie die Schrift sagt. Glauben, wie die Schrift sagt, da muss ich ja zunächst mal glauben, was die Schrift sagt. Ja, okay? Glauben, wie die Schrift sagt, muss ich erst mal glauben, was die Schrift sagt. Glaube, wie die Schrift sagt, heißt, ich glaube nicht nur, dass ich hier lebe im Schauen. Der Bibelvers ist andersrum. Der Bibelvers sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja? Und wir konzentrieren uns mehr auf Schauen, also verkehrt drum. Das heißt, ich glaube dann auch solche Dinge wie die, dass ich schon versetzt bin in das Reich des Sohnes, dass ich mit ihm auferstanden bin, dass ich die Identität Jesu habe. Glauben, wie die Schrift sagt, bedeutet, ich lebe mein Leben hier im Schauen, im Bewusstsein meiner himmlischen Heimat, im Bewusstsein meiner Identität mit Christus, hier in dem Leben als Fremdling. Punkt 3, ein einfaches Zeugnis verändert ein ganzes Dorf. Kommt und seht, sagt die Samariterin. Drei Worte. Kriegt ihr die auch hin? Probiert's mal. Gott segne euch. Amen.